Guten Morgen, ihr Glückseligen. Habt ihr das Glück schon gefunden, schon gerufen, schon gesagt, also heute, wenn es nach mir ginge, will ich eigentlich glücklich sein. Wenn man es nicht sagt, weiß der Tag das nicht. Erzähl uns gerade die Geschichte mit den Wespen.
Ja, da hatten wir gerade eben das Thema davon, dass man es eben sagt. Wir hatten mal die Edith da hinten, sie hat mit mir mal zusammen in der Küche gearbeitet, da war ein Männerseminar und da haben wir gekocht und es war ziemlich heiß. und dann war es ziemlich heiß und dann hatten wir oben in der Küche auch mal das Fenster ein bisschen auf oder mal die Tür kurz auf und da waren plötzlich viele Wespen und ja, und die Edith kam, aber Tina, das sind so Wespen und ich habe Angst und die müssen weg. Und dann habe ich gesagt, naja, dann sage ich ihnen halt, dass sie rausgehen sollen, weil ja für uns ist das ganz normal, dass wir das dann sagen, ja, wie es der Frank auch macht. Und dann habe ich den Wespen befohlen, in Jesu Namen rauszugehen und die sind wirklich alle rausgegangen. Und dann kamen dann irgendwann wieder welche und dann kam die Edith wieder, Tina, das sind wieder Wespen, sag was. Dann habe ich gesagt, sag doch du was. genau, und dann... Das ist was ganz Normales, weil Gott uns wirklich als Menschen gesagt hat, wir sind die Herrscher über auch die Tiere und über alle Umstände und sogar das Wetter. Wir beten auch für Wetter, also ganz normal. Genau, und die waren dann alle weg. Und dann, ich hab ihm gesagt, wenn sie nicht gehorchen, dann muss ich sie leider platt machen. Nee, muss man nicht immer dabei sagen, aber... Aber sie sind gegangen. Ich sage das übrigens auch zu den Spinnen im Haus, dass sie in Jesu Namen rausgehen sollen. Weil ich persönlich mag die überhaupt nicht. Und ich habe dem Herr gesagt, wenn du nicht möchtest, ich möchte deine Tiere nicht umbringen, aber wenn du nicht möchtest, dass ich sie umbringe, dann... Und sie gehorchen, sie gehen.
Gut, also sie macht das auch noch mit Drohung. Nicht immer. Sie wird sanftmütiger. Ja. Gut. Ja, aber es ist tatsächlich, also die Wespen wissen das ja nicht, wenn man ihnen das nicht sagt. Ja. Woher sollen die das wissen, was sie tun sollen? Und so geht das mit vielen Dingen. Woher sollen die wissen, was sie tun sollen, wenn wir es ihnen nicht sagen? Den Krieg erklären kann man dann, wenn das alles nicht geht. Aber ich habe das mit den Spinnen auch gemacht bei uns zu Hause, tatsächlich. Und und sie haben das auch getan. Schon seit 20 Jahren bleiben die draußen. Schnecken, großes Thema, die Schnecken. Genau. Davon hatten wir auch schon mit den Schnecken und dass wir Schneckenflüsterer geworden sind. Uns mit den Schnecken abzusprechen, wie der Garten aufgeteilt wird. Denn wir haben gemerkt, ein bisschen was muss man ihnen schon geben. Dann habe ich festgestellt, dass hier jemand alle meine Bücher gelesen hat. Es gibt einige, die tatsächlich alle meine Bücher gelesen haben und es sind ja schon ganz viele geworden. Und ich bin natürlich dann immer tief beeindruckt und denke mir, nee, jetzt hat jemand alle gelesen. Und manche kennen meine Bücher auch besser wie ich. Die haben da drin so viel und die sagen mir, da und da auf der Seite X steht das und das und so und ich denke mir, oha. Ja, das ist ja sagenhaft, ja. Aber ich wollte dich eigentlich bitten, ob du nicht vielleicht mal ein Wort dazu sagst. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen an diese Bücher und warum sind die irgendwie wichtig? Es ist immer das eine, wenn man selber als Autor jetzt darüber was sagt. Es ist was ganz anderes, wenn jemand was sagt, der sie eben dann liest. Trau dich mal, sag mal ein Wort dazu.
Also... Vielleicht haben die Bücher ja mich gefunden, das würdest du ja auch so sagen. Also ich habe dieses Elixier der Verwandlung, das habe ich, weil eben mein Mann auch krank ist und so, ich habe ihm das dann geschenkt und habe gemerkt, das war halt einfach so auch die Sprache. Mein Mann, das ist nicht so sein Stil, also wie du redest, aber ich bin dann so hängen geblieben und dann halt das Nächste mit dem die Geisterstadt. Und ich meine, Bei mir ist es dann immer so, ich lese das meistens einmal durch und dann muss ich das nochmal, aber so ganz peu à peu lesen und dann geht es so ganz tief und vielleicht noch ein drittes Mal und dann kommt das nächste. Zum Glück kommen nicht alle auf einmal von dir, ne? Weil sonst würde ich ja die Zeit gar nicht haben, ne? Ich weiß auch nicht, das ist einfach, das sind so ganz tiefe Gedanken und mir gehen da einfach so die, und ich liebe das einfach so, diesen Dialog mit Jesus. Ich erlebe das so nicht, ne? Noch nicht. Anders. Und es tut mir einfach gut. Ja. Ich habe aber heute früh schon Gott gebeten, dass du nicht stolz wirst über die vielen Komplimente, die du bekommst, weil das ist vielleicht auch eine Gefahr, ne? Aber du magst es echt gut.
Das war auch wieder.
Mein Lieblingsbuch.
Ich weiß es schon.
Moment, ja. Das ist immer anderes dran, halt einfach. Ich kann es nicht sagen. Kann es nicht sagen.
Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Ja, ich habe schon so natürlich eine Art Kinderstolz, dass ich so was Schönes machen konnte und machen darf. Aber es ist nicht so, ich stehe über den anderen, die das nicht so erleben. Ja. Ja, die Sache mit den Visionen, ich wollte auch ein Wort dazu sagen. Natürlich fragen mich die Leute immer, wie kriegst du das denn? Wie kann man das denn haben? haben. Ich will das auch haben. Aber es ist, wie du sagst, eigentlich kriegt man das nicht, sondern das kriegt einen. Und nimmt einen so in Beschlag und dann schreibt man also los und weiß auch nicht, wo das hinführt. Und dann irgendwie entwickelt sich diese ganze Geschichte, indem man immer weiter Fragen stellt und diesen Dialog mit Jesus anfängt. Und so ist es aber mit all diesen Bildern, die wir bekommen im Gebet. Wir haben vielleicht irgendwie einen Eindruck, ein Gebet oder ein Wort, irgendwie eine Bibelstelle, irgendetwas kommt in uns hoch oder kommt zu uns, spricht uns an. Und das ist wie ein Same, das ist die Saat, die Gott uns darreicht. Das ist ein Anfang. Und in diesem Anfang, in diesem Samen ist auch schon alles drin natürlich, ne? Der ganze Baum ist in dem winzigen Samen drin. So, eigentlich ist für dich nicht die Aufgabe, dass du selber jetzt versuchst, alles hervorzubringen und alles zu schaffen und alles zu machen, aber deine Aufgabe ist jetzt, diesen Samen zu kultivieren und diesen Samen also im Herzen zu bewegen und darüber betend nachzusinnen und Fragen zu stellen. Herr, ich habe dieses Pferd auf dieser Wiese gesehen. Was ist denn das eigentlich für ein Pferd und welche Farbe hat das und gibt es vielleicht noch eins und wo bist eigentlich du in diesem Bild und was, also so, du stellst Fragen, du beschäftigst dich damit und diese Beschäftigung ist sozusagen das Wasser auf die Saat. Das geht nicht von alleine, es braucht deine Aufmerksamkeit, deine Zuwendung, dein sich damit beschäftigen, dann geht der Same auf. Und dann zeigt er mehr. Und auf einmal geht die Vision, die du am Anfang hattest, auch weiter. Und du siehst tatsächlich mehr. Es ist, als würden deine Augen weiter geöffnet werden. Und auf einmal siehst du auf dieser Wiese noch ein bisschen mehr. Oder Gott gibt dir die Kraft, nach links zu gucken. Oh, da ist ja noch ein Schloss. Könnte man ja mal hingehen, ne? Und so nimmt das seine Entfaltung, diese Saat. Und ganz viele Christen, habe ich festgestellt, die wissen das nicht, die haben halt einen Eindruck, den sagen sie dann auch mal, hier, ich sehe ein Pferd, naja, okay. Und alle, okay. Dann haben wir halt ein Pferd gesehen. Ne? Aber wie gesagt, das ist die Saat, das ist der Anfang und wenn wir mit diesen Anfängen nichts anfangen, dann bleibt das eben nur bei diesen Körnern, nur bei dieser Saat und wir fragen uns, warum Gott uns nichts gibt. Aber der Sämann reicht eben die Saat da. Und wenn wir sie dann eben kultivieren würden, würde daraus ja auch 30, 60, 100-fach Frucht kommen. Dann würden wir sagen, oh das, jetzt habe ich aber viel, jetzt habe ich 100-fach. Ja, schön. Aber es funktioniert so, ja, also wir wollen immer gern das Fertige haben, wir wollen das fertige Brot haben, aber jetzt kriegen wir nicht das fertige Brot, sondern wir kriegen jetzt die Körner. Und jetzt pflanzen wir und jetzt begießen wir und jetzt wird das kultiviert und siehe da, nachher können wir davon wieder aussäen, aber viel mehr. Und dann, das ist ja so, diese Dinge haben in sich auch diese Vermehrung, ne? Also aus dem einen wird einfach mehr und immer mehr. Und wenn du also gut kultivierst, musst du am Ende eigentlich, du musst nichts hervor, das macht alles dieser Samen und der wird eben ein großer Baum. Oder diese Ähren, das kommt, ist alles in dem selber drin. Gott ist ein Gärtner. Habt ihr schon gemerkt? Und jetzt müssen wir mit ihm rumgärtnern. Und müssen da so unser kleines Kinderbeet anfangen. Und ein bisschen was da reinsäen und dann, oh, da kommt ja gar nichts. Und der Himmel sagt, ja, ja, wart mal. Da kommt schon. Und dann kommt es. Oh. Ja, schön. Gut, ich wollte es nochmal sagen, weil das ist auch ein Prinzip. Und wenn du natürlich jahrzehntelang immer wieder eine Saat bekommst und nie diese Saat kultivierst, wirst du einfach, du wirst arm sein und du wirst vielleicht bitter sein, du wirst vielleicht Gott anklagen, aber er hat dir immer gegeben. Nur du hast nicht verstanden, dieses zu kultivieren, in einem guten und redlichen Herzen zu bewegen. Und dann würde es aufgehen. Maria hörte alle die Worte des Engels und bewegte sie in ihrem Herzen. Ja, da wird man dann damit schwanger. Und dann bringt man das hervor. Und so ist auch so, die Bücher sind auch solche Geburten, das war eine kleine Saat am Anfang und dann wurde immer mehr draus, eine große Geschichte. Ja, und wenn das dann also fertig ist und dann auch tatsächlich so ein Buch man in der Hand hält und es ist wirklich jetzt Realität geworden, ist schon schön. Hm? Und jetzt ist die Saat natürlich, jetzt gebe ich sie weiter. So, jetzt teilt sie sich aus und aus der ursprünglichen Saat wird jetzt eben vieles. Ne? Und wie schön ist das? Hm? In der Welt ist das Prinzip, wir verbrauchen alles und es ist weg. Bei Gott ist es, du kriegst und aus dem wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Sodass du nachher nicht weißt, wohin damit. Ich brauche Abnehmer. Wer will haben? Ich habe zu viel. Wie jetzt? Aber genauso ist das gedacht, Überfluss. Ich habe heute Morgen gebetet und mein Eindruck heute Morgen war, ich sah den Becher des Überflusses so hereinschweben. Dieser Becher, der überfließt und ich hatte den Eindruck, ja, der fließt einfach immer über. Was will man machen? Ne?
Aufnehmen.
Jetzt stell dir vor, du hättest sowas, was immer überfließt. Du stellst Eimer drunter, dann fließen die Eimer über. Dann holst du, ich habe ja noch Nachbarn. Dann holst du die, wir müssen hier und so. Das ist wie mit dem Mehl. Wie war das? Das Mehl, das nicht aufhört. Das Öl, das nicht aufhört. Und das läuft immer weiter. Dann habt ihr nicht noch mehr Gefäße. Habt ihr nicht noch mehr Gefäße? Und immer weiter und immer weiter. Und es hört einfach nicht auf. Das ist Überfluss. Es fließt über. Und was machst du dann? Die Tischdecke ist schon nass. Herr, halte es an. Haben auch schon viele Christen gebetet, muss ich mal sagen. Ne? Der Überfluss kam und es war ihnen unheimlich und sie sagten, Herr, hör auf. Ja, gibt es alles. Ne? Aber jetzt wollen wir etwas singen. Gut, mit der Seelsorge wisst ihr, Klaus und Elfriede. Und genau, wir wollen den überfließenden Kelch haben, ha? In unserer Mitte. Und darunter stehen und es läuft auf uns herab und herab und herab. In unseren leeren Becher hinein, bis auch wir wieder überfließen. So muss es sein. Amen. Keine Ahnung. Also in dieser Übersetzung hier, die mir hier vorliegt, heißt das im Vers 9, deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Aus tiefster Seele. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Ah, hört alle Physiotherapeuten. Mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du dem Totenreich nicht überlassen. Mich, deinen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Jetzt muss ich doch mal gucken, was ist das für eine Übersetzung? Genfer. Nix Schlachter, Genfer. Ach so. Also ich war jetzt bei Schlachter. Ja, das klingt immer so krass, Schlachter. Das, ich wollte gern, dass es die Genfer wäre. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. So, einer der Glückskiller. Ich wollte über 18 Glückskiller sprechen. Fangen wir mal mit dem einen, an dem ich mich noch erinnere, an. Und einer dieser Glückskiller ist nämlich unser Gottesbild. Welches Bild haben wir von Gott? Hält seine Hand ewiges Glück für dich bereit oder ist das so? Komm du mal hierher, dann werden wir mal miteinander sprechen. Unter vier Augen. Und dies ist unglaublich wichtig, wenn wir so ein entstelltes Bild von Gott haben, dass Gott eigentlich überhaupt schon mal unnahbar ist. Man kann dem gar nicht nahe kommen. Zack, ist man verbrannt. Au ja, da habe ich doch Lust zu kommen. Also tatsächlich heißt es in Hebräer, wir sollen freimütig kommen zum Thron der Gnade. Was finden wir dann da an dem Thron der Gnade? Der Gnade? Die rechtzeitige Hilfe für alles. Alles halt, ne? Genau. Die rechtzeitige Hilfe für alles. Ich meine, könnten wir schon mal brauchen, ne? Aber wir kommen ja so wenig. Warum kommen die Christen so wenig? Das ist etwas, was Jesus mir auch mal wirklich so gesagt hat. Er sagt, es kommen immer noch viel zu wenige. Die kommen einfach nicht. Und warum kommen die nicht? Weil sie eigentlich was ganz anderes erwarten. Gericht, Sündenabrechnung und solche erfreulichen Dinge. Und weil sie dann eben mit sowas rechnen und nicht mit Fülle von Freude und ewigem Glück und Hilfe für alles und immer, kommen die nicht. Dann kommen die nicht. Ist traurig, ja? Jetzt hat man so einen Thron voller guter Dinge und die Kinder kommen nicht, haben Angst. Angst vor Gott. Ist ein großes Thema. Wir haben nicht nur Menschenfurcht, wir haben auch Angst vor Gott. Wer weiß, was passiert, wenn ich dem zu nahe komme? Wer weiß. Ja, deswegen hat Jesus diese sehr schöne Geschichte erzählt von dem verlorenen Sohn, der es ja nun wirklich vermasselt hat. Ne? Also auch wir sind der Meinung, das war wirklich also ein Schuft. Der hat es wirklich vermasselt, der hat das Erbe da eingefordert. Noch zu Lebzeiten geht ja eigentlich nicht. Ne? Man kriegt das Erbe eigentlich erst, wenn der Vater gestorben ist. Er will es haben. Und er will unbedingt sein eigenes Ding machen. Und geht los und ja, ihr wisst schon die Geschichte, er verprasst das alles und lebt auf großem Fuß, wie man sagt, aber nicht lang. Dann wurde der Fuß immer kleiner und schließlich war er dann da bei den Schweinen gelandet und dachte, wenn ich wenigstens das essen dürfte, was die Schweine essen. Oh. Ja. Freundin war längst weg unter diesen Umständen. Ja. Und dann geht er in sich und denkt sich, naja, also bei meinem Vater zu Hause war das doch schon alles viel besser und ganz anders und vielleicht könnte ich nochmal hingehen und bitte, bitte sagen, krieg nochmal einen Kredit. Ich weiß nicht, ob er so unheimlich schon verändert war, als er da sich dachte, also bei meinem Vater gibt es vielleicht doch noch was Besseres zu holen. Naja, okay, er hat sich dann aber den richtigen Spruch zurechtgelegt, den richtigen Spruch, das ist für uns ja immer sehr wichtig, es muss richtig sein. Und er hat wirklich sehr das Richtige sich zurechtgelegt. Ich bin nicht länger wert, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Ich werde für dich arbeiten. Ah, die deutsche Seele. Ja, wir werden Reich Gottes Arbeiter. Wir arbeiten für Gott. Wir werden schon mal zeigen, was wir drauf haben. Ja, und natürlich, also der Sohn dachte auch, der Spruch kommt echt gut an bei meinem Vater. Nun ja, und dann, ihr kennt die Geschichte, dann er kommt dann da Richtung zu Hause und ehe er seinen Spruch sagen kann, stürzt der Vater auf ihn los. Ja, was hat er gedacht? Da kommt er, gerannt. Ja, schnell sein Spickzettel nochmal. Buße, Buße, die richtigen Worte. Buße, tu Buße. Klingt immer gut. Und dann werde ich werde arbeiten und ich werde überhaupt gehorsam. Ich werde gehorsam sein. Kommt immer sehr gut. Gehorsam. Ja, genau. Und der Vater. Er will gerade anfangen zu sprechen, fällt der Vater ihm um den Hals und drückt ganz gut zu. Der kann seinen Spruch nicht wirklich so vorbringen, wie er sich das gedacht hatte, so mit auf die Knie fallen und Drama und so. Das, also hat er, das ging alles nicht, konnte das alles nicht, hatte sich das ausgemalt, wie das Theater stattfinden wird und er sehr theatralisch, also sich hier also ganz in Pose wirft und ja. Der Vater drückt gut zu, hält ihn sehr fest und er kann sein Sprüchelchen gar nicht sagen. Aber in dieser Umarmung merkt er schon, es geht nicht um richtig und falsch. Es geht dem Vater auch nicht um richtig und falsch. Nachher sagt der Vater, dieser mein Sohn war tot, er sagt nicht, der war falsch. Der war tot. Ich meine, wie viel Richtigkeit erwartet man von Toten? Ne? Vergiss es doch. Was erwartest du von der Welt Buße zu tun? Du Tor. Die tut keine Buße, ja. Wovon? Wie? Mit welcher Kraft soll sie das tun? Ja. Aber vielleicht lässt sie sich um den Hals fallen. Und damit nicht genug, der Vater legt noch drauf und küsst ihn zärtlich. Küsst ihn zärtlich. Oha. Und in dieser Nähe, in dieser Umarmung, in diesen wahren, echten, ehrlichen, zärtlichen Küssen. Mann, ich hab dich wieder. Der dämmert dem Verlorenen, der will mich wirklich als Sohn. Kein Arbeiter. Ich will keinen Arbeiter, ich habe schon genug Arbeiter. Ich hätte gern meinen Sohn zurück. Ja. Und das ist so nah, das ist so herzlich, das ist so von Angesicht zu Angesicht. Da passieren diese wesentlichen Dinge, die man nicht sagen kann, die man gar nicht in Worte bringen kann. Ja? In dieser Nähe, in diesem, dass der Atem ihm ins Gesicht kommt. Der Odem Gottes, der Atem Gottes, der Geist Gottes. Ah, ist das schön, oder? Ist das schön. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Für wen steht diese Geschichte in der Bibel? Ja, für die Welt. Für die Welt, natürlich. Ich meine, wir sind ja nicht verloren. Für die Welt steht das da klar. Ne? Kann es sein, dass die Kirche genau den Weg des verlorenen Sohnes gegangen ist? Wir haben das Erbe genommen und gesagt, auf Wiedersehen, danke für den Missionsbefehl, jetzt übernehmen wir. Hingegangen und haben alles. Ja. Und sind bei den Schweinen gelandet. Ja, für viele ist die Kirche das Allerletzte. Ja. Okay, jetzt muss also dieser Junge kehrt um und muss wieder Sohn werden. Schluss mit der Arbeit für Gott. Ich will Söhne und Töchter. Die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Arbeiter Gottes. Was ist es nur mit dieser Sohnschaft? Sohnschaft bedeutet, ich bin total verbunden mit dem. Das ist mein Vater. So, ich gehöre sowas von dazu. Und ich habe Zugang zu dem ganzen Haus. Die Arbeiter haben gar nicht Zugang zum ganzen Haus, ne? Die Kinder schon. Die Kinder schon. Die Kinder dürfen einfach da reingehen und rausgehen und die dürfen einfach an den Tisch gehen und was die alles dürfen, was ein Arbeiter da im Leben nicht auf die Idee käme. Ne? Das wäre absurd. Und so verhalten sich sehr viele Christen leider. Für sie ist das unvorstellbar. Wie soll ich da denn irgendwie, wie könnte ich an den Tisch Gottes kommen? Ja, wie denn überhaupt nur? Ich habe keine Ahnung. Ich definiere mein Christsein über meine christliche Leistung, nicht über Zugehörigkeit. Aber es geht im Reich Gottes alles um Zugehörigkeit. Jesus hat einen neuen Bund geschlossen. Und ein Bund ist eine Verbindung. Wir schließen einen Bund. Wir machen jetzt gemeinsame Sache. So, wir gehen jetzt einen Weg. Willst du mit mir gehen? Ja, man schließt einen Bund. Und Jesus ist gekommen, nicht ein neue 10 Gebote, neues Kapitel aufzuschlagen. Hier kommen noch ein paar neue dazu. Die alten haben ja nicht gereicht, hat nicht geklappt. Hier kommen noch ein paar neue, satzneue Regeln. So sehen das viele Christen. Genau so. Zum alten Satz der Regeln kommt jetzt noch ein neuer dazu. Jetzt muss ich Gott auch noch lieben. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele, aller Kraft, meinem ganzen Verstand. Ja, mach mal. Viel Spaß bei dem Training. So, wir können das nicht. Es ist nicht möglich. Wir wissen überhaupt nicht, wie das geht. Aber wenn wir in seinen Armen sind, dann teilt sich uns dieses Geheimnis mit. Und unser Herz wird weich. Und wir lassen uns eine Menge Liebe gefallen. Gott hat uns zuerst geliebt. Und ohne das zuerst von ihm können wir nicht dem entsprechen. Wir können nicht in Resonanz damit gehen. Wir müssen es erst selber erleben. Und zwar immer, immer, immer wieder. Und jetzt bringt der Vater den verlorenen Sohn dann eben auch. Er bringt ihn nach Hause. Er bringt ihn über die Schwelle. Und da ist noch sein Kinderzimmer und die Schuhe und das Kleid und er kriegt den Ring und das beste Viech wird geschlachtet. Was hat er für das alles getan? Er hatte noch nicht mal sein Sprüchelchen sagen können. Hat er immer noch hier und denkt sich, na jetzt ist auch, also wirklich, das ist jetzt zu peinlich, an dem Festmahlstisch jetzt damit anzufangen. Also das geht ja nicht mehr. Und ich glaube, das steht in der Bibel für uns. Für uns steht das da drin, für uns. Alles ist geschrieben für uns. Weil wir sind auch immer wieder unheimlich verloren und wissen überhaupt nicht, wo es lang geht. Und wir müssen wieder an den Ausgangspunkt zurückkehren. Der Ausgangspunkt ist in seinen Armen. Es ist in seinem Angesicht. Es ist bei ihm. Dann wird das alles wieder klar. Ne? Und er bringt uns dann da rein und er gibt uns die richtigen Sachen. Und dann kriegen wir erstmal die große Feier. Und der Junge hatte überhaupt nur eine einzige Aufgabe. Lasst uns fröhlich sein. Lasst uns fröhlich sein. Ich glaube, dass die wahren Reich-Gottes-Arbeiter nur Menschen sein können, die das wirklich erlebt haben. Sonst sind sie wieder bei der Leistung und nicht bei der Verbundenheit. Es geht nicht um die Leistung, es geht um die Verbundenheit, um die Nähe, die Intimität. In den ersten 10 Jahren meines Christseins hätte mir jemand sowas gesagt, also ich hätte den unbedingt für einen Sektierer gehalten. Jetzt sage ich sowas. Ich hätte unbedingt gedacht, das ist ganz verrückt, also wie soll man denn Gott so nahe kommen? Ich habe ja das Gefühl, der ist 2, 3 Lichtjahre weit weg. Und jetzt soll das so nah werden, so nah. Und Christsein ist ein Weg in immer größere Nähe, immer tiefere Intimität. Wir können Jesus immer noch näher kommen, stimmt's? Vielleicht auch, wenn wir meinen, mehr geht im Moment für mich nicht, dann wird der Heilige Geist dich dehnen und dann geht doch noch mehr. Also du kannst in dieser Tiefe nie zu Ende kommen, du kannst in diesem Weg in die größere Einheit mit ihm nicht zu Ende kommen. Es geht immer weiter. Es wird immer umfassender, es wird immer reicher, es wird immer wunderbarer. Gott beteiligt dich an den unglaublichsten Dingen. Ja. Gott hat mir auch Dinge gezeigt über die ganze Welt. Ich war einmal in so einer Engelskonferenz und ich saß da wie so ein Kind auf der Armlehne und die Engel kamen alle und ich dachte mir, was mache ich hier? Was mache ich hier? Und es kamen Engel aus aller Welt. Und es wurde so Bericht erstattet, was in Afrika geht, was in dem Land geht, was dort geht, alles. Und ich schnell alles aufgeschrieben. 30 Seiten habe ich geschrieben. Und habe dann natürlich gefragt, Gott, warum sehe ich das? Was habe denn ich mit alledem überhaupt zu tun? Und dann sagte der Vater, ja, ich habe damit zu tun. Und ich will meine Kinder beteiligen. Das ist die Antwort. Und ich dachte, was muss ich denn jetzt tun? Was muss ich denn jetzt? Ich habe das bestimmt gezeigt bekommen, damit ich jetzt, wer weiß, was hier in der Weltmission mitmische oder was. Nein, er wollte nur mich beteiligen an dem, was er tut. Ist das lieb oder ist das lieb? Das machen Väter so. Also die guten Väter, denen macht das Spaß, ihre Kinder zu beteiligen, ihnen alles zu zeigen. Jesus sagt, der Vater zeigt mir alles, was er tut. Und das mache ich auch. Ich bin beteiligt. Und das ist unbedingt ein Geheimnis der Glückseligkeit. Wenn wir in diese Nähe vordringen, wenn unsere Distanzen fallen, und wir kommen ihm näher, das wird immer glücklicher. Ist ja klar, ne? Es wird immer glücklicher. Aber was haben wir für ein Bild von Gott? Also, das richtige Bild ist, der will mich haben. Und der will mich auch näher an sich heranziehen. Ich selber kann das nicht, aber er kann mich ergreifen und er kann mich immer näher an sich heranbringen. Er kann mir sein Haus zeigen. Er kann das alles, er will das alles tun. Und dann wachsen wir in dieser Identifikation mit ihm, nicht mit der Arbeit. Wir definieren uns nachher mehr über die Verbundenheit als über die Arbeit, die wir tun für ihn. Und das ist wunderbar. Das ist eine große Änderung. Also ich glaube, die Gemeinde hat sehr gelitten unter dem Joch der Leistung. Wir müssen das alles machen. Ne? Sonntagnachmittag hast du noch 2 Stunden Zeit, bist eingeteilt. Kannst du noch Chorprobe machen oder ich weiß es nicht, irgendwas. Und dann wird dir das Letzte noch genommen. Ne? Ist ja für den Herrn. Glaubst du, er will das wirklich so? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid und ich gebe euch noch eine Schippe drauf. Genau, tatsächlich heißt es in dem Hebräerbrief, ich glaube also ganz auch ausführlich, Kapitel 3 und 4, setzt allen Fleiß daran, in diese Ruhe einzugehen. Also, da können wir mal fleißig sein. Jetzt können wir doch mal was tun. Sei mal fleißig, in die Ruhe zu kommen. Und wir sagen, nee Herr, also gerade geht gerade nicht. Ne? Ich habe zu tun, das wirst du ja wohl verstehen. Ist ja für dich, das weißt du ja. Und der Herr, ah ja, ja klar. Ja. Ich glaube, jede wirkliche Reich Gottes Arbeit wird nur aus dieser Intimität geboren, aus dieser Nähe. Das ist die Kraftquelle, das ist der Power dahinter. Nähe. Und diese Nähe Gottes geht dann auch von dir aus und Leute merken, irgendwie Gott ist wirklich mit dir. Also das erzählst du nicht nur oder steht da in der Bibel, sondern die spüren das. Ne? Die spüren bei dir, von dir geht was aus. Du hast so eine Aura, die ist irgendwie ganz anders und die ist irgendwie göttlich. Und das bekehrt die Leute auch, nicht du, das. Das finden die faszinierend, ich auch, aber die auch. Die sagen, also das finde ich irgendwie, also das finde ich faszinierend. Und ja, ich erzähle mir gerne Geschichte, wenn ich dann da im Frühdienst auf Station, ne, so 6 Uhr, alle sind total fertig. Von Anfang an natürlich sind die total fertig. Und man hängt da und noch einen Kaffee und dann geht los und so. Aber ich war immer wieder so unheimlich gut drauf, wegen dieser Nähe. Aber es war mir gar nicht bewusst. Ist das gut? Ich habe das selber gar nicht gemerkt. Ich dachte mir, ich bin fast genauso wie die. Ne? Aber für die war ich ganz anders. Und ich lief über den Flur und habe gepfiffen und die Patienten haben gesagt, sowas haben wir noch nie gehört. Ne? Das ist doch nicht normal. Und auch wurde ich gefragt, was ich denn genommen hätte. Also das war einfach, das war irgendwie. Ne? Aber mir selber war das überhaupt nicht so bewusst. Das ging ganz ohne, ich habe das gar nicht gemerkt. Nur weil die das gesagt haben, habe ich dann gemerkt, ja tatsächlich, ich bin da pfeifend rumgelaufen. Ne? Aber ein Teil von meiner Seele, die hat das gar nicht registriert. Ne? Die wollte sich beklagen über den schrecklichen Dienst und so weiter. Aber ein anderer Teil von mir war einfach glücklich, einfach so. Unabhängig von Umständen. Und wir können uns ja vorstellen, wenn wir diese Verbundenheit mit Gott haben, ist das abhängig von Umständen? Das ist ja nicht abhängig von Umständen, sondern wir werden in allen Umständen, werden wir einfach diese Nähe haben. Und diese Verbundenheit wird auch dort dann reinkommen, in die verrücktesten, misslichsten, finstersten Umstände, die uns früher in die Depression geschmissen haben. Jetzt bestimmen die uns einfach nicht mehr. Die sind da, ja, das ist immer noch schwierig. Ja, die Station ist immer noch wie die sie ist. Ja, das System ist immer noch wie es ist. Es ist immer noch der Frühdienst, sehr früh. Und ja, das ist eben so. Ne? Aber du bist aber anders. Du definierst dich und dein Leben und dein Glück nicht mehr darüber. Dann bist du gerettet. Wirklich, dann bist du wirklich gerettet. Das ist alles immer noch so, aber das ist nicht mehr, was dich bestimmt. Das ist nicht mehr, was dir sagt, wer du bist. Das ist nicht mehr dein Leben. Dein Leben ist in ihm. Dein Leben ist in dieser Beziehung. Dein Leben ist verankert mit Christus in Gott. Das ist dein Leben. Und das realisiert sich in der Nähe, in diesem Dialog mit ihm, in dieser Herzlichkeit, wird das immer tiefer und du wirst immer wieder ein kleines Kind, das gar nicht arbeiten kann. Ein kleines Kind, wenn es ganz klein ist, ich meine, hat das je was von Arbeit überhaupt gehört? Das weiß gar nichts davon. Das ganz kleine Kind lebt ausschließlich von Nähe. Nur von Nähe. Dem kann man auch nicht alles erklären. Das musst du richtig machen. Ja, kannst dem Säugling erklären. Wird dich anstrahlen und keine Ahnung haben, wovon du redest. Ja, wenn ihr nicht werdet, ja, wie die Kinder, dann könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Denn das Reich Gottes ist in Nähe. Es ist in Verbundenheit. Ich bin gekommen, einen neuen Bund zu schließen. Eine neue Verbindung, eine neue Verbundenheit. Nicht auf der Basis von Geboten und Gesetzen. Sondern auf der Basis, dass ich euch erwähle und ihr hoffentlich mich. Und dass wir heiraten. Willst du, meine Frau? Ich meine, Jesus fragt das wirklich so, ne? Willst du das? Im Himmel. Früher ging es für mich im Himmel um Gericht, heute geht es für mich im Himmel um eine Hochzeit. Das schreckliche Gericht, die schöne Hochzeit. Auf was willst du dich konzentrieren? Hochzeit wäre schon mal nicht übel, ne? Und für die Hochzeit musst du dir so viel gefallen lassen. Ach du Jemine. Die Kleider und der Schmuck und... Ich weiß es nicht, es ist, ja. Wie mit dem verlorenen Sohn, dem die Kleider gegeben werden und der Ring gegeben wird und die Schuhe gegeben werden. Schuhe sehr wichtig, auch für die Hochzeit. Und alle Frauen sagen, ja, Amen, das ist sehr wichtig, die Schuhe. Der Friseur. Ja, und jetzt, und das ist wieder... Das ist wieder etwas, was uns so schwer in den Kopf geht, weil wir leistungsgetrimmt sind. Gott will uns schön machen. Ja, was kann man sich dafür kaufen? Wofür ist das gut? Kann man das Geld nicht für Traktate ausgeben? Ja, so denken wir, ne? Aber Gott möchte uns schön machen, er möchte uns verjüngen und er möchte uns veredeln und er möchte uns wunderbare Kleider anziehen und er möchte uns so schön machen. Und wir gehen von einer Peinlichkeit zur anderen, weil wir das ja gar nicht gewohnt sind, weil auf einmal wir irgendwie so sichtbar werden. Ja? Also bevor du die ganzen schönen Kleider kriegst, musst du ja die anderen auch... Ja, tatsächlich, ne? Und es kommt dieser Moment, ja, da stehst du dann so mit relativ ohne alles. Und das braucht schon viel Vertrauen, ne? Sehr viel Vertrauen. Aber in der Intimität geht es genau darum, dass wir uns im Grunde nackt zeigen können. Im Paradies, der Mann und die Frau, sie waren nackt und sie schämten sich nicht. Ja, also, sowas. Sie schämten sich nicht. Es gab sich nichts zu schämen. Es gab keine Infragestellung. Es gab nichts, was das irgendwie... Es war sowas von vollkommen sicher, dass man einander nichts vormachen musste. Ich glaube, im Himmel trägt man Kleider nicht, um sich da drin zu verstecken, sondern nur, um schön zu sein. Man muss nichts verstecken. Aber das ist für uns nicht leicht. Wir haben das ganze Leben lang Versteck gespielt und wir haben gelächelt, wenn unser Herz geweint hat und wir haben immer uns die Rolle aufrechterhalten, ja, dass auch wir auch den anderen gefallen und irgendwie. Das ist bei Gott ganz anders. Der möchte keine Rollen. Der möchte dir das alles ausziehen und dann Herrlichkeit anziehen. Ich meine, das wollen wir schon, aber dann müssen wir durch den peinlichen Moment dass uns der alte Mensch ausgezogen wird und der neue angezogen wird. Und das geht nur, wenn wir Gott an uns ranlassen, wenn wir ihn wirklich an uns ranlassen, dass er uns anfassen kann. Wie soll das gehen? Ja, wirst du schon sehen, wenn du den Weg gehst, dass Gott dich heranzieht in immer tiefere Verbundenheit. Dies ist ein wesentlicher Schlüssel für Glückseligkeit. Er liegt in der Nähe. Amen. Das kann man gar nicht genug betonen. Das ist ein ganz anderes Christsein, als wie wir das normalerweise kennen. Ja? Das Normale, wie ich es zumindest kennengelernt habe, es ging immer um die christliche Leistung, um die Moral, um das Benehmen, um richtig und falsch. Also schön sein, darüber habe ich ehrlich gesagt nicht viele Predigten gehört. Du? Das war irgendwie gar kein Thema, ne? Aber es geht auf eine Hochzeit an. Hallo? Ja. So, das ist wunderbar. Und ich habe gemerkt, wenn wir mit Jesus so nah werden, wenn wir bei ihm sind, dann werden wir auch wie der. Weil wir ihm ja so nah sind, ne? Das färbt auf uns ab. Seine Art färbt auf uns ab durch die Nähe. Wir reden auf einmal wie der. So, die kleinen Kinder reden auf einmal wie du. Und zwar ziemlich schnell. Wie viele Deutschkurse haben die besucht? Wie viele Vokabeln gelernt? Sich durchgequält durch die Zeiten und bla und Grammatik und nichts. Das ist alles durch die Nähe. Wir gucken dir alles ab. Was du redest, wie du redest, die Mimik, die übernehmen alles. Deswegen sagen ja einige, Erziehung ist zwecklos. Die machen dir doch alles nach. So, das ist in Wahrheit, das Kind braucht ein Gegenüber von Angesicht zu Angesicht. Und so übernimmt das Kind alles das, was es sieht. Das übernimmt das. Das wird wie du. Da kannst du auch ein bisschen drin sehen von dir in dem Kind. Wenn dich da vieles ärgert, könnte sein, dass es ein Spiegel ist von dir. Wenn es verwirrt ist, bist vielleicht auch du verwirrt. Wenn es durcheinander ist, vielleicht bist ja auch du durcheinander. Wenn es sich weigert, vielleicht weigerst du dich auch. Also so kann sein, dass die Kinder auch immer ein ganz guter Spiegel sind für uns. Die bringen es halt ein bisschen deutlicher raus. Du trägst ja die Maske. Und die denken sich, die Erwachsenen, also hinter ihren Masken, ich verstehe das nicht. Gerade haben die gestritten wie die Kästelflicker und jetzt tun die alle so freundlich miteinander. Manchmal sagen sie auch, vorhin haben meine Eltern noch gestritten. Und die ganze Gesellschaft, das haben wir überhört. Wir sind hier sehr nett beisammen. Genau, Türe zu, Streit geht weiter. So, das ist das wahre Leben. Ne? Ja. Gut, also das ist wirklich, das müsst ihr euch überall hinschreiben, an eure Spiegel, auf eure, ich weiß es nicht, wir müssen das vor Augen behalten, es geht um Nähe. Das geht gar nicht anders, wir können ewig uns optimieren und uns verbessern und noch einen Kurs und noch ein Buch und noch wieder denken, ich bin noch nicht so weit, wir sind noch nicht so weit, du wirst nie so weit sein, muss ich dir leider sagen. In 10 Jahren wirst du auch noch nicht so weit sein. Du wirst nie so weit, ja, wie weit willst du auch sein? Je weiter du gekommen bist, umso mehr muss Gott dich wieder einfangen und sagen, nee, komm mal, verlerne mal das alles. Das Leben ist nicht in diesem Kurs und in diesem Buch und in noch einer Konferenz und. Das Leben ist in mir. Willst es haben, komm zu mir. Ich mache auch dich gleich noch mitlebendig. Ich habe davon genug. Und das ist so schön, das ist so schön. Also dies ist ein ganz anderes Christsein. Das eine, ne, immer geht es um Leistung und wie viele gehen hin und machen das alles mit und quälen sich dadurch, meinen irgendwie, ja, das will Gott so haben. Er will das nicht haben, er will ja dich haben. Das will er nicht haben, dich will er haben. Das interessiert ihn überhaupt nicht so sehr, ne? Ob du auch deine stille Zeit immer gemacht hast. Und dass die Liste, und wenn du zu ihm kommst, wird nachgeschlagen, da hast du einmal deine stille Zeit nicht gemacht. Das müssen wir erstmal klären. Wieso hast du das nicht getan? Ich meine, wen interessiert das? Meinst du, das interessiert Gott? Ich weiß, ich glaube, der führt gar keine Listen. Das ist nicht so listig. Er führt schon ein Buch des Lebens. Er ist interessiert daran, dass du lebendig wirst. Nicht, ob du immer alles getan hast, sondern ob du lebendig bist. Alles kommt darauf an. Wir haben das Leben verloren im Sündenfall. Wenn ihr von dieser Frucht nehmt, ihr werdet sterben. Seitdem sterben wir, wir leben gar nicht. Wir nennen das Leben, der Himmel nennt es Sterben. Sterben in den Sünden. Wir sterben vor uns hin. Und haben einfach das Etikett drauf gemacht, Leben. Ziemlich teuflisch, ne? Wenn man das Sterben Leben nennt. Ja, aber so ist das mit dem Teufel. Der hat alles so einen Ersatz, ne? Auch für das Glücklichsein hat er so eine Menge Angebote, so Scheinglück, ne? So ein Schein, so ein Kunstglück, wie Kunstblumen, Kunstglück, Kunstdünger. Ja, das wollen wir kaufen. Hat auch noch einen ordentlichen Preis, leider. Aber das lebendige Glück, bei Gott ist immer die Sache in lebendig, ne? Bei ihm geht es um ein lebendiges Glück, eins, das lebt. Das ist nicht in den Dingen und es ist nicht in der Habe und es ist nicht da drin, dass du auch immer genug Geld hast. Dieses lebendige Glück ist in ihm, in ihm. Habt ihr mal diese Bibelstellen gefunden? Zahllos. In ihm haben wir, in ihm sind wir, in ihm können wir. In ihm sind wir zur Fülle gebracht, denn in ihm wohnt die ganze der Fülle der Gottheit leibhaftig. Und in ihm sind wir zur Fülle gebracht. In ihm, hallo, nicht im Gottesdienst, in ihm. Es geht immer darum, dass wir auch in ihn kommen. Wie kommt man eigentlich in ihn? Ist jemand hier getauft? Aber eigentlich sind wir in Christus hineingetauft. Da steht gar nicht auf den Namen Jesus, sondern eigentlich steht da in den Namen Jesus, in ihn hinein. Taufe ist, wir werden in etwas hineingesteckt, da waren wir vorher nicht drin, jetzt werden wir reingetunkt. Und jetzt sind wir da drin. Vorher waren wir draußen, jetzt sind wir da drin. Da drin herrschen ganz andere Gesetze wie außerhalb. Ne? Außerhalb ist das Gesetz der Sünde und des Todes. In ihm herrscht das Gesetz des Geistes des Lebens. Also wenn du draußen bist, kannst du auch sehr fromm sein. Du kannst alles tun, nur lebendig macht es dich alles nicht. Es ist keine Frage, ob das alles gut ist oder schlecht ist, ob das alles, ja, ob das, das ist gar nicht die Frage. Sondern die Frage ist, bist du drin oder bist du draußen? Und in ihm, ja, da ist das Leben, in ihm ist das Glück, in ihm ist die Fülle. In ihm sitzen wir mit ihm zu Rechten Gottes auf dem Thron und mit ihm und in ihm haben wir und sind wir und können wir das ganze Programm. Viele Christen haben die Idee, ich muss mein Leben schon selber schaffen, mit Gottes Hilfe. Ja, dann mach mal. Ich mit Gottes Hilfe. Ich finde, das Ich ist dann noch ziemlich dominant. Ich mit Gottes Hilfe. Ja, was meinst du? Dir kann Gott lange helfen. Du? Du hast überhaupt keine Idee, worum es geht. Du weißt ja gar nichts. Hier, ich gebe dir das Mikro, erzähl mir mal, was ist das Leben? Ja, Moment mal. Also so, wir würden nicht viel sagen können, oder? wir würden gar nicht viel zusammenkriegen darüber. Ne? Wir schaffen das, hat die Kanzlerin ja gesagt. Klar, yes we can. Aber das ist ein Irrtum. Nicht du mit Gottes Hilfe. Sondern du gehst in ihn hinein, du hängst dich an ihn, du wirst ein Teil von ihm. Du wirst der Leib Christi, du hörst auf, es ist nicht mehr deins, dein Leben, deine Probleme. Und du willst Gott dazu kriegen, dass er dir endlich mal ein bisschen hilft. Und dann hilft er dir nicht. Warum denn nicht? Weil dir ist nicht zu helfen. Deine Idee ist noch ganz, deine Idee ist noch verkehrt. Der will dir nicht helfen, dass du weitermachst. Der will dich ans Ende bringen. Schweine. Und dann nach Hause kommen. Und dann fängt ein neues Leben an. Es ist aber nicht deins mit seiner Hilfe. Es ist seins und du darfst mitleben. Das ist eine andere Idee über Christsein, Amen. Es ist eine andere Idee, wie das funktioniert. Es funktioniert nicht, indem wir arbeiten für Gott und er darf uns mal bitteschön dabei helfen. Und dann tut er das nicht. Und wir sind sowas von bitter. Viele Christen sind sehr bitter, weil sie haben so viel getan. Und Gott hat ihnen so wenig geholfen. Und das ist schwer zu begreifen, aber Gott will keine Arbeiter. Er will Söhne und Töchter. Und das Wichtige ist, dass die bei ihm sind. Das ist der Schlüssel. Und wenn wir bei ihm sind, werden wir wie er. Und am Ende tun wir seine Werke und wir merken es nicht. Weil wir sind ja so. Wir sind ja einfach so. Wir rennen pfeifend über die Station und wir merken gar nicht, wie fröhlich wir sind. Aber wir sind's. Ist das gut oder ist das gut? Leute, das ist in Wahrheit das Evangelium. Gott hat uns kein neues Buch mit Gesetzen geschickt. Er hat uns jemanden geschickt, seinen Sohn, der gesagt hat, ich würde dich gerne mal mitnehmen. Ich würde dich gerne mal hier über die Linie ziehen. Ich würde gerne für dich die Türe sein. Lass uns mal zusammen auf die andere Seite gehen. Lass uns mal da reingehen. Da bist du noch nie gewesen. Du hast überhaupt keine Ahnung. Und es geht auch nicht um eine neue Auslegung über das, was da drüben ist, sondern dass wir es echt erfahren. Wir erleben den Himmel. Amen. Vielleicht können wir darüber nicht alles genau sagen. Wie kann man das auch? Aber wir werden zu Teilhabern. Wir erleben das. Wir erfahren das. Das ist, wird unser neues Normal, dass wir dazu gehören. Dazu sind wir berufen. Nicht zu der ganzen Arbeit. Die ist ein Nebenprodukt, ein Beiwerk. Weil wenn wir werden wie er, dann handeln wir auch wie er. Aus unserem Sein heraus, weil wir so sind, handeln wir auch so. Nicht, wir sind ganz anders und wir tun so. Das ist Heuchelei. Mein Herz ist bitter, aber im Gottesdienst 2 Stunden kann ich schon nett sein. Mein innerer Schweinehund kann das. Der weiß genau, wie man lächeln muss und das gut aussieht. Aber ich bin nicht fröhlich und eigentlich bin ich, ich hasse das Ganze. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, natürlich kennt ihr die Geschichte, dass Jesus die Peitsche nimmt und zur Kirche geht. Oh, oh. Ich dachte, man nimmt die Bibel mit in die Kirche. Jesus nimmt eine Peitsche mit. Wie unchristlich. Habt ihr euch nicht bei manchen Bibelstellen gefragt, warum Jesus so unchristlich ist? Also ich mich schon. Okay, also rein in die allerhöchste, wichtigste Kirche und die Peitsche raus und ein paar Tische umwerfen. Der Friedefürst hat ein paar Tische umgeschmissen. Ach so, ne? Und die Jünger dachten, wir gehören nicht dazu, wir kennen diesen Mann nicht. Und Jesus hat den Tempel verwüstet. Mann, das ist ja mal ein Kirchenbesuch. Und er hat gesagt, ihr habt dieses Haus zu einem Kaufhaus gemacht. Ich wollte, dass es ein Haus des Gebets sei. Wie viel wird in der Kirche gebetet? Naja, nicht so viel. Ne? Wir haben ja zu viel zu tun. Wir können so viel nicht beten. Wir müssen ja voran. Wir müssen das Reich Gottes bauen. Ah, wir bauen neuerdings auch schon Gottes Reich. Also was wir alles können, es ist sagenhaft. Wir bauen das Reich Gottes. Joinig, ne? Also wenn ich sowas höre, bin ich immer bass erstaunt. Ich glaube, das Reich, das wir bauen, ist immer unser eigenes. Das Reich Gottes ist schon gebaut. Das ist schon alles fertig, ne? Da müssen wir nicht mehr dran rumbauen, ne? Also da müssen wir nicht. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass Jesus vielleicht auch heute in manche Gemeinde ging und er würde die ganz gerne in Schutt und Asche legen. Er will das alles platt machen und sagen, liebe Leute, Schluss damit. Wir müssen von ganz vorne anfangen. Mit Gebet. Mit Gebet. Und im Gebet geht es nicht um eine Gebetsleistung, sondern um Begegnung. Und die ganze Gemeinde sagt Amen. Das ist wirklich, es geht im Gebet auch wieder. Der Vater, der im Verborgenen ist, ja, der ist da, du gehst in das, wir gehen gemeinsam in die Verborgenheit, wir beten. Wir kommen ihm nahe, die Intimität, da geht alles wieder los. Und aus dem heraus bildet sich eine Gemeinschaft, ein Dienst, alles Mögliche entsteht daraus von ganz alleine. Das müssen wir gar nicht machen. Jetzt habe ich diese Bücher geschrieben, ja. Habe ich jetzt an der Backe. Jetzt bin ich also dann Autor. Aber definiere ich mich darüber, ich bin Autor? Nö. Das ist nur der Ausfluss. Das ist das, was eben auch dabei rauskommt. Aber ich definiere mich nicht darüber. Und wenn die Bücher nicht da wären, hoffentlich wäre ich immer noch ich. Ohne das. Es gibt viele Reich-Gottes-Arbeiter, denen wird schon mal alles weggenommen. Habt ihr das gemerkt? So, auf einmal anscheinend, alles bricht zusammen, irgendwie die Gemeinde jagt sie in die Wüste oder irgendwas Wahnsinniges passiert. Sie sind schlagartig aus allem raus und stehen da in der Wüste. Und der Herr sagt, willkommen. Willkommen in der Wüste. Jetzt gehen wir mal wieder nach Hause. Nicht, definier dich nicht über den Dienst, sondern über mich. Und deswegen müssen manche Leute aus dem Verkehr gezogen werden. Die sind schon wieder zu sehr definiert über die Arbeit. Die Geschichte erzähle ich immer gern, auch von Elia. Elia hat den großen Kampf gekämpft, Feuer vom Himmel fallen lassen. Er hat sich mit den Baalspriestern da angelegt, bis aufs Blut und bis das Feuer vom Himmel fiel. Ich meine, wow. Aber dann hing er in dieser Geschichte fest. Ich habe das getan, ich und ich alleine und nur ich habe gekämpft und ich alleine bin übrig und nur ich, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne uns vier. Also er hing in diese, er definierte sich schon über dieses, was da passiert ist. Er redete immer nur noch das. Es ist aber schon rum. Definierst du dich auch über deine Vergangenheit? Echte Gefahr, ne? Und er kam da gar nicht mehr raus und er ist dann da in die Wüste und war dann bitter und sagte, jetzt will ich dann sterben und so. Und ja, natürlich, klar. Und die Engel helfen ihm dann den Weg an diesen Berg Gottes zu gehen, 40 Tage durch die Wüste. Ganz guter Abstand zu Isabel, ne? Den Weg hätte die gar nicht geschafft. Ich meine, er wusste auch nicht, dass er den schafft, aber er hat ihn geschafft. In der Kraft der Speise, die die Engel ihm gegeben haben. 40 Tage, war nur der Hinweg. So, und jetzt ist er an diesem Berg und Gott fragt, was willst du denn hier? Und er wiederholt seine Geschichte. Ich allein habe gekämpft und nur ich alleine habe mein Knie nicht gebeugt und nur ich bin übrig und die anderen alle, ja, so, ne? Und ich habe gekämpft und das Feuer und Isabel und ja. Und Gott muss ihn erschüttern, Gott muss ihn rausbringen aus dieser Schleife. Und ihm sagen, ja, das sind auch noch 7000 andere. Ja, das verhält sich aber so, das ist aber so. Aber da war auch ein Erdbeben, ne? Und ein Feuer und ein Sturm und dann der sanfte Wind, in dem Gott dann zu ihm sprach. Und er musste so lange auf dem Berg bleiben, bis er die Vergangenheit los hatte, und sich nicht mehr darüber definiert hat. Dann redete Gott zu ihm neue Dinge. Und er hatte wieder eine Perspektive. Und er wusste wieder, wofür er lebt. Und er wusste wieder, wo er hingehen wird. Das alles hat sich ihm neu erschlossen. Das war aber nicht mehr im Rückgriff auf die Geschichte mit Isabel. Ne? Im Grunde sagte der Herr, lass uns mal Isabel vergessen. Ist jetzt genug mit Isabel. Wir reden jetzt nicht mehr über Isabel. Wir reden jetzt mal über die Zukunft. Wir reden jetzt mal darüber, wen wir alles salben müssen. Wäre das gut? Ja, aber ich habe... Hör auf damit, ne? Wir reden jetzt nicht mehr darüber. Das lass mal jetzt bei mir liegen. Ich kümmere mich um die Isabella. Und du wirst jetzt mal dich um was ganz anderes. Ist das schön oder ist es schön? Das ist der Weg, wie es immer geht. Ja, wir können uns definieren über unsere Leistungen, wir können uns definieren über unsere Vergangenheit. Ja, aber ich habe das erlebt und bei mir ist das so gewesen. Und wenn du mal meinen Weg gegangen bist, wenn du wüsstest und ich habe und ich und da das und das alles und Gott sagt, ja, ich weiß schon, wie es bei den Schweinen war. Ich habe die Viecher geschaffen, ich kenne mich voll aus. Ja, und dann sagte er, komm, lass uns mal gehen. Lass uns mal ins Gebet gehen, lass uns mal aufhören mit der vielen Arbeit. Jetzt wollen wir mal in die Verborgenheit gehen, in die Wüste, auf den Berg, bis wir eine neue Perspektive haben. Bis wir wieder gemeinsame Sache machen, du und ich. Und dann kommt die Freude wieder. Dann willst du nicht mehr sterben unter deinem Ginsterstrauch. Ja, gut, das wollte ich euch dann also nochmal sagen. Das wusste ich aber nicht, weil meine Aufzeichnungen sind ja nicht da. Aber es ist fundamental. Alles geht um Nähe. Vergiss es nicht. Wenn du zur Tür da rausgehst, wird der Teufel sagen, das hole ich mir. Dass du das ganz schnell vergisst. Denn durch die Nähe kommt Gott selbst ins Spiel, in deiner Welt und in deinem Leben. Und wenn er selber aufkreuzt, schlecht für die Finsternis, schlecht für den Teufel. Mit dir wird er schon fertig. Auch wenn Gott dir hilft. Aber mit ihm nicht. Die Sache ist schon geklärt. Der Sieg ist schon klar. Ne?
Amen. Ne?
Und wir werden umhergeführt im Triumphzug an allen Orten in Christus. In ihm werden wir umhergeführt. An allen Orten im Triumphzug. Und der Geruch seiner Erkenntnis, so der Geruch Gottes haftet an dir. So nah bist du gewesen. Der Geruch haftet an dir. Der Geruch seiner Erkenntnis wird durch dich offenbar.